Wir sind in Psalm 58. Läuft, oder? Wieder ein Psalm von David. Wir sind immer noch in dieser Zeit des Brechens. Also nicht wegen zu viel Alkohol oder so, sondern wo Gott David bricht und ihn zu einem Mann Gottes macht. Ihn formt zu einem guten König, zu einem guten Leiter, ihm dort zeigt, was es heißt, überhaupt ein König in Gott zu sein. David hat eine Menge zu tragen in seiner Lebenszeit, eine Menge Kämpfe zu kämpfen für Gott, eine Menge Probleme, sein Volk zu führen. Und er muss ein weiser König werden. Und das war er nicht von Anfang an. Und viele denken, David war schon so ein fester Mann als Kind oder als Knabe, aber David hatte verdammt viel Glauben und Gott hat ihn echt schon geformt in seiner Jugend an, weil er da mit seiner Klampfe saß, da die Schafe da geweidet hat, ne, und Gott erlebt hat auch. Mehr und mehr Tiefe hatte. Er war schon immer ein Mann oder ein Mensch Gottes, so, aber er war noch nicht fähig zu leiten und zu führen. Ja. Ja, in der Zeit war Saul König, der erste König von Israel, und Saul war jemand, der ein Kopf größer war, ne, als das Volk. Der stach heraus, eine Führungsperson, jemanden hat man sich gewünscht, so eine Leute setzt man in die Politik. Ne, aber Saul war kein Mann Gottes, sondern Saul hat sich selbst geweidet. Und jemand, der nicht gebrochen und gedemütigt ist, bevor er Leitung bekommt, der nicht gelernt hat, klein zu werden und klein zu bleiben, der nicht gelernt hat, treu zu sein in kleinen Dingen und das wertzuschätzen, der wird schnell vom Satan überrempelt. Deswegen sagt Paulus auch, legt nicht zu schnell Hände auf, also wenn es um Älteste geht. Keine Jüngeren ist in der Liste mit drin, weil sie vom Satan bevorteilt werden oder was auch immer, ne? Und dann schneller fallen. Warum? Weil wenn du nicht gelernt hast, selber dich leiten zu lassen und zu lernen, was es heißt, in Demut zu leiten, und David musste das echt auf harte Weise lernen, 40 Jahre, was es heißt, jemand zu sein, der nichts ist, dann kann es passieren, dass du herrschst über die Menschen, die Gott dir anvertraut. Das kann in der Gemeinde sein. In meinen Augen gibt es keine guten Hirten, die kaum mit Gott zusammen waren, in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, einen Schein haben und dann anfangen, gut, das ist jetzt mein Job und ich bin jetzt ein Hirte, ne, für die Gemeinde. Ein Hirte muss geformt werden und gebrochen werden. Es muss jemand sein, der an einem Punkt ist, wo er dann sagt, ich bin ein guter Hirte, weil ich gebe mein Leben, opfere mich für die anderen, damit es ihnen gut geht. Ne? Vertraut darauf, dass für mich auch gesorgt ist. So. Und das sind in meinen Augen diese Mietlinge, die Jesus da anspricht. Leute, die herrschen. Ne? Das kann auch in der Ehe sein. Gott vertraut dir deine Frau an, Gott vertraut dir deine Kinder an. Das ist eine große Verantwortung. Aber man muss halt lernen, dass man als Haupt nicht der Herrscher ist. Ne? Manche müssen es hart lernen. Bei anderen, die haben mehr Gnade. Ne? Zu herrschen macht kaputt. Und David lernt das. Und hier ist so eine Zeit, wo sein Segen schon gesprochen ist. Aber wo er mehrmals versucht wird, umzubringen. Das ist überhaupt kein Deutsch. Wo mehrmals Saul versucht, ihn zu töten, ihn umzubringen, wo David in die Wüste flüchten muss, wo er seine 400 Penner findet, ne? Leute, die verachtet sind, Räuber und Diebe mit Aussatz und Krams, die nicht mehr in die Gesellschaft, die man da nicht integrieren kann, ne? Und die folgen jetzt David nach und mit denen, ja, Pennern sind es gewesen, ne? Mit denen lernt er, die lernt er, Gottes Wege beizubringen, da lernt er, ein guter Leiter zu werden, ne? Und das war bestimmt kein leichter Haufen. Aber er wächst in seiner Leiterschaft und in seinen Fähigkeiten, Gottes Herde zu weiden. Und deswegen verachte nicht die Zeit, wo du gebrochen wirst, sondern verachte nicht die Zeit der Stürme, weil das ist die Zeit, wo du verändert wirst. Anders geht's nicht. Also lass uns mal lesen, damit ich mal hier zum Punkt komme. Psalm 59. Dem Vorsänger, verdirb nicht, von David, einem Miktam, als Saul das Haus bewachen ließ, um ihn zu töten. Geschichte steht im 1. Samuel 19. Das ist noch bevor David in die Wüste flieht. Er ist gerade noch im Königshaus, ne, der kleine Hirte von nebenan. So und darf im Palast wohnen, ist jetzt Prinz geworden, weil er die Tochter von Saul geheiratet hat. Ne. So ein ist also adlig geworden, so ein schon vom Titel her und sitzt da mit seiner Klampfe, steht dort. Ich will es jetzt nicht alles vorlesen, weil es dort dann zu lang wird. So ein macht Musik und Saul guckt so zu ihm rüber und wird eifersüchtig wieder und zornig und wütend, dieser böse Geist von Gott. Ne. Gott nimmt einfach seinen Segen weg und Saul ist in seiner Person. Und nimmt einen Speer und wirft nach David, aber David weicht aus. Ne. Das passiert mehrmals mit dem Speer, die Geschichte. So ein, aber David sitzt immer weiter da bei Saul in seiner Nähe und spielt Klampfe. Ne. Und wenn er Lobpreis macht, sein Gott anbetet, weise Worte nimmt in seiner Musik, dann beruhigt sich dieser Geist von Saul, dieser Zorn, diese Wut. Ne, und er kriegt einen Blick irgendwie wieder auf Gott gerichtet. Also sobald er aufhört, kommt der Zorn und die Wut und die Bitterkeit, die ihn zernagt, wieder raus. Ne. Und Saul sagt zu seinem Sohn Jonathan und zu ein paar Leuten dort, so ein, bringt David um. Aber Jonathan hat David lieb, ist ein Mann Gottes, so wie David. Und warnt David und sagt, pass auf, ich gehe morgen früh schnell mal raus in den Garten mit meinem Vater und dann frage ich mal und guck mal, wie es um dich steht. Und da steht er dann und Jonathan wirft sich für David ins Zeug und sagt, hey Mann, der ist ohne Sünde, der hat dir gar nichts getan. Vater, versündige dich doch nicht so. Ne? Das ist ein Freund und kein Feind. Der Vater beruhigt sich wieder und sagt, ja, ich will den David nicht töten. Ne? Dann kommt das mit dem Speer, die Geschichte. David flüchtet schnell nach oben in sein Zimmer. Da ist seine Frau schon. Ne? Und seine Frau bekommt ein bisschen Weisheit von Gott und sagt, hey David, wenn du heute Nacht hier schläfst, bist du morgen tot. Sie macht das Fenster auf, lässt ihn da rauskrabbeln und David ist seitdem auf der Flucht. Ja. Das muss eine krasse Zeit sein, wenn du im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung verfolgt wirst. Ja. Wenn du keinen Platz hast, keinen Ruheort, wo du einfach Tür zumachst und dann ist Ruhe. Ne? Ich liebe das, nach Hause zu kommen. Ja. Das war extrem laut und so und bei den Kindern, da schreit einer, dann schreit er noch, so, ne? Irgendwie hast du nur Geschreie und Streit manchmal und bla und dies und dann meine Frau, die irgendwas will oder sonst irgendwas, ne? Ich meine, ich muss das jetzt sagen, so ein, aber ist halt Ehe, ne? Und Familie, aber trotzdem, du kommst nach Hause und da ist es zwar nicht leiser als in der Welt draußen, aber es ist wenigstens dein Krach, ne? Du machst die Tür zu und du bist an einem Punkt, wo du dich sicher fühlst und geliebt. Ja. David hat das hier nicht in der Zeit seines Lebens. Ziemlich viele Jahre nicht. Ja. Von daher muss einiges lang hier. Also, lass uns mal anfangen. Ich habe heute anscheinend bin in Redelaune. So. Mein Gott, rette mich von meinen Feinden. Beschütze mich von meinen Widersachern. Rette mich von den Übeltätern. Und hilf mir gegen die Blutgierigen. Denn siehe, sie lauern auf mein Leben. Starke sammeln sich gegen mich, ohne mein Verschulden und ohne, dass ich gesündigt hätte. O Herr, gegen einen Unschuldigen laufen und rüsten sie sich. Also erwache und komm mir entgegen und sieh. Ja, du, Herr, Gott der Herrscher, du, Gott Israels, erwache, um alle Heiden heimzusuchen. Sei keinem der ruchlosen Verräter gnädig. Sie kommen jeden Abend, heulen wie die Hunde und laufen in der Stadt umher. Sie geifern mit ihrem Mund. Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, na, wer hört's? Ja. Also David in einer Situation, wo er nur Feind sieht. Ja. Vielleicht kennst du das. In Situationen, wo du nur wo du das Gefühl hast, du bist nur im Dunkeln da. Wo nur ab und zu mal ein Licht reinkommt, aber im Grunde ist alles feindlich gesinnt gerade so, ne? So, du bist irgendwie nur am Kämpfen. Findest irgendwie keine Ruhe und keinen Frieden. Aber David ist halt ein Mann Gottes und er sagt, versucht nicht dagegen anzukämpfen, so wie die Jünger im Boot, ne? So gegen den Wind zu schreien oder gegen das Wasser, das ins Boot kommt, zu schöpfen. So, oder sich gegenseitig Tipps zu geben. So waren ja erfahrene Fischer dabei, die schon mehrmals im Sturm waren. Sondern er weiß, nee, meine einzigste Stärke, der einzigste Halt, den ich wirklich habe, das einzigste Zuhause, wo ich mich wirklich sicher fühle, das ist nicht räumlich gegeben, sondern das ist Gott. Ne? Deswegen kommt er zu ihm und er sagt, Gott, rette du mich aus der Hand meiner Feinde. Herr, beschütze du mich. Hilf du mir. Und jeder Mann Gottes und jede Frau Gottes, die ihr Vertrauen auf Gott setzt, wird auch zu diesem Ruhepunkt kommen, ne? Wird Erfüllung auch kriegen, wird Freude kriegen in Anfechtung, so einen Sieg kriegen über Versuchung. So einen und er kommt und er sagt, erwache und komm mir entgegen und sieh, Gott, du schläfst. So, du bist, guckst noch nicht mal auf mich. So, gucke, wo ich hier bin, guck, wie es um mich drumherum aussieht. So, wo bist du? Gott, werd wach, steh auf. So wie die Jünger in dem Boot Jesus versucht haben, wach zu kriegen. Ne? Wach auf, ich sterbe, ja. So, ne? So schreit auch David hier und sagt, wache auf, warum bist du so ruhig? Warum chillst du hier in dieser Situation? Guck doch, wo ich bin. Ne? Du hast mich doch nicht vergessen, du liebst mich doch. Also wach auf, komm zu mir, Gott. Ich versuche zu dir zu kommen, aber ich komme nicht weiter als den Punkt hier. Mehr lässt meine Geistlichkeit nicht zu oder mehr lässt meine Menschlichkeit nicht zu. Also bitte komm du mir entgegen, sodass wir uns annähern, dass ich dich mehr und lauter höre. Und Gott und sie, nimm dir meine Situation an, nimm dir mein Leben an. Guck, was hier ist und guck du das an mit deinen Augen, weil ich sehe es nur durch meine Brille. Ich bin kurzsichtig, was die Dinge meines Lebens angeht. Aber du siehst, wenn du was siehst, dann hast du Weisheit und Erkenntnis und du weißt, was gut ist und richtig. Also Herr, nimm du dir mein Leben an jetzt. Du aber, Herr, Vers 9, du lachst über sie. Ja, du spottest über alle Heiden. Und du siehst es ja oft in den Psalmen, dass wenn David anfängt zu singen und zu beten, dass er oft in Hilflosigkeit kommt oder in Depressionen zu Gott, ne? Manchmal sogar total ungläubig, ohne Vertrauen. Aber du siehst dann immer wieder, wie im Gebet Gott auf einmal anfängt, durch ihn zu reden, ne? Zu ihm zu reden. Von daher, wenn du in so einer Situation bist, wo absolut alles dunkel ist, lass dich ins Gebet leiten. Suche die Gemeinschaft, suche den Zuruf zu Gott, ne? Bei mir geht es am besten mit Musik. Mittlerweile habe ich aber keine Ruhe mehr, um meine Gitarre, meine Laute zu spielen und dabei zu beten. Deswegen tue ich es dann oft ohne. Geht auch. Ne? Aber manche müssen rausgehen und spazieren, ne? In der Natur, um Ruhe zu finden halt. Ne? Jeder hat so seine Lösung. Manche gehen in eine Wanne, habe ich gehört. So, aber suche die Zeit mit Gott ganz persönlich, weil da hörst du Gott in dir reden und durch dich reden. Du kriegst wieder Hoffnung und Blick auf das Richtige. Du, alles, was so viel wirkt und was so unüberwindbar scheint, so wird im Gebet vor seinem Thron der Gnade überwindbar und klein. Ne? So, lass nicht zu, dass dich irgendwas trennt von einem Gott. Mir hilft's manchmal, gerade wenn es richtig laut ist und ich im Gedanken bin und beten möchte und mir fliegen alle möglichen anderen Gedanken dazu, ne? Dann mache ich einfach meinen Mund auf und fange an, laut zu reden. Ja. Wenn ich mich selber höre, ist es ein ganz anderes Beten. Weil du dich bewusster beten hörst. Ne? Und du kriegst mit auf einmal so, hey, da ist Hoffnung und da ist Kraft und da ist Glaube. Oder manche hilft's im Gebet, wenn sie nicht laut beten können oder keine Worte finden, ne, dass sie in Sprachen reden, einfach losplappern. Paulus hat gesagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Also ist es nichts Falsches. Aber er sagt auch zum Korinthern, aber das Sprachengebet ist was Persönliches für einen zur eigenen Erbauung. Deswegen ist es kein Platz in der Gemeinde, weil da kommen Leute rein, hören das und denken, die haben eine Macke. Deswegen lieber Weissagung. Das, was man versteht, was wirklich erbaut. Ne? Und wenn jemand Sprachen reden muss, ja dann nur, wenn er sich sicher ist, dass auch ein Ausleger dabei ist. Und das ist ziemlich schwer zu finden, ne? Weil wer hat jetzt die Gabe auszulegen? Aber Paulus sagt, ich bete sehr viel in Sprachen und ich mache das nicht sehr viel, aber ich mache das schon gelegentlich. Und es hilft. Und ich kenne mein Sprachengebet, das ist eine fortwährende gleiche Sprache. Es sind immer wieder Worte, die immer wieder kommen. Bestimmte Worte, wo ich einfach weiß, ja, ne? Und manchmal legt der Geist sogar gleichzeitig aus. Mir. Das sind Worte der Kraft und des Heiligen Geistes. Und ich komme da raus und ich bin beruhigt. Ich kann es nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, wer Angst davor hat oder wer noch nicht so Berührungsängste hat. Aber ist auch nicht nötig. Hauptsache, wir kommen vor Gott. Und manchmal kriege ich nur so ein raus, ne, so ein Stöhnen. Und selbst da gibt es einen Vers für, ne? Der Heilige Geist übersetzt unser Stöhnen in Worte vor Gottes Thron. Wir haben da jemand, der für uns betet, und zwar von der ersten Sekunde bis zur letzten, bis wir bei ihm sind. Unseren Fürsprecher, der uns vor Gott bringt, und zwar so, dass es ihm richtige Ehre bringt. Also gibt es gar keine falsche Art anzubeten oder eine falsche Art ins Gebet zu gehen, eine falsche Art mit Gott zu reden, weil wir werden eh übersetzt, so dass es gottgemäß ankommt. Das ist versprochen. Das gibt mir eine Freiheit im Gebet, wo ich kommen kann und weiß, Gott erhört mich. Ich habe doch eh keine Ahnung. Wer weiß, wie Gott redet. Von daher gehe ich auch mit der Sache, wenn Leute da umfallen oder plappern in der Gemeinde oder sonst irgendwas Gruseliges, für mich, ne, ist mir das egal. Ich denke da nicht drüber nach. Wenn sie wirklich mit reinem Herzen zu Gott das bringen, dann wird Gott das Geblabber schon übersetzen. Ne? Oder dieses Umfallen. Im Endeffekt geht es nur darum, dass wir in Wahrheit und im Geist anbeten. In Jesus Christus und in seinem Willen. Ne? Und in ihm halt, im Geist. David kommt hier und wird rausgeholt aus seiner Dunkelheit. Und es kommt Licht wieder rein. Vers 9. Du aber, o Herr, du lachst über sie und du spottest über alle Heiden. David sieht seine Feinde und ist bedrückt und hat Angst, aber dann kommt er ins Gebet und je mehr man über Gott nachdenkt, kriegt man auch wieder mit, was er alles getan hat. Und du siehst einfach, Gott wird größer und größer und dieser starke Feind, der so groß war, wird immer kleiner und kleiner. Ne? Und so sitzt du da und denkt, aber du bist der König von Israel ist hinter mir her, aber du bist der König der ganzen Welt. Da kann niemand gegen deinen Segen sprechen, weil David war gesegnet und ihm wurde der Geist gegeben und er hat das Amt schon bekommen vom Propheten, vom Richter Samuel, dass er König werden wird anstelle von Saul. Ne? Und David sitzt da und er sagt, ja, großer Gott, der Mensch eifert gegen deinen Willen, aber du sitzt nur da und lachst. Der Mensch und alle Dämonen könnten alles aufbringen und du sitzt nur da und machst. Ne? Angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren. Das ist ein wichtiger Vers für mich gewesen, weil davor hat er die Macht präsentiert und er sieht die Kraft des Bösen, er sieht die Kraft des Gottlosen. Ja. Und die ist gewaltig und hat eine Menge Einfluss. Aber er sitzt da und er guckt sich jetzt im Blick auf Gott diese Macht an, des Gottlosen, und er sagt, ja, jetzt gucke ich auf die Macht, die der Gottlose hat, gegen deinen Willen, und ich hau auf dich. Das ist nichts. Ja. Angesichts ihrer Macht will ich auf dich harren, denn Gott ist meine sichere Burg. Wenn du mich umschirmst, wer soll da durchbrechen? Nicht zu niemand schafft das, diese Mauern einzureißen. Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade. Ich liebe David. Hier steht das Neue Testament drin. Ne? Im Alten Testament. So ein David, ich liebe dich, Bruder. Aber ich meine jetzt König David liebe ich. Dich liebe ich natürlich auch, ist klar. So ein, aber bei diesem Mann hat er eine Gnade gelebt. Da war Jesus noch nicht mal gestorben. Also er kann ihn nicht mit Gesetz kommen und sagen, mir ist vergeben. Nee, er lebt im Glauben. Das wurde ihm angerechnet als Glaubenszeit. Er wusste, wer Gott ist. Dass es aus sich heraus niemals Gott gefallen kann. Also nimmt er für sich einfach die Gnade in Anspruch, als ob es das Normalste der Welt ist in der Zeit. Er sagt dann, ja, du bist gnädig und du wirst mir vergeben, danke. So, und Punkt. Und Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So. Gott wird mich meine Lust sehen lassen an meinen Feinden. Gott wird eine Lösung schicken. Du wirst das. Und das ist diese Freude in der Anfechtung. Ich glaube, David hat trotzdem geweint. Hatte trotzdem Angst, als er das sagt. Aber trotzdem, das hier ist diese wahre Freude, diese innere Freude, dieser innere Frieden. Wenn man Hoffnung hat in einer Situation, wo es keine Hoffnung gibt, wo man Zuversicht hat und einen Frieden innerlich, wo trotzdem sich nichts verändert und es noch schlimmer wird. Ne? Das ist Freude in der Anfechtung für mich. Für mich ist Freude in der Anfechtung nicht das, was manche Christen meinen Augen falsch verstehen. Dieses und wie geht's dir? Gut. Ne? Aber innerlich sagen sie, total scheiße, ich bin echt am Ende, ich kann nicht mehr. Gut. Ne? So ein, oder die geschlagen werden, getreten und angespuckt und belacht auf der Straße und die dann denken, sie müssen jetzt vor den anderen Christen und vor der Welt da durchgehen. Ja, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Danke, Gott liebt dich. Ne? Total dämlich. Ich bin doch kein Blumenkind. So ein, ne? Gott schenkt Autorität und Kraft. Jesus ist nicht die ganze Zeit so durch die Gegend gelatscht. Hallo, die Liebe. So ein, ne? So ein, ist Blödsinn. Eine Freude in Gott, eine heilige Freude ist was anderes. Ist einfach Ruhe. Es ist ein, es ist okay. Es ist ein, ob du gibst oder nimmst, mir geht's gut. Das ist diese Freude, dieser Frieden ist dieses, egal was ich mir wünsche, ich habe alles, was ich brauche, danke. Ja. Diese Freude ist ein Danke. Seid dankbar, das kommt so oft im Neuen Testament vor. Und alles, was ihr tut, auch wenn ihr heult gerade und bettelt, so ein, ne, tut es in Dankbarkeit, ne, in Danksagung. So, und das ist diese Freude, diese, du hast es nicht, du siehst es nicht, du fühlst dich ganz anders und trotzdem kommst du vor Gott in Zuversicht und in Glaube und in Hoffnung und sagst Danke. Weil du bist mit mir und mir dient alles zum Guten. Ja. Wo waren wir? Vers 12. Töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergisst. Wenn du dann weitergehst in Samuel, und ich schlag das mal auf, im 1. Samuel 19. Oh wow. Ich habe aber heute eine Menge gelesen. Nee, ist es weiter. Echt? Warte mal, sorry. Ach doch, nee. 19, stimmt. 1. Samuel 19 bis 20. David aber floh und dann kam und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hat. Also er ist gerade aus dem Fenster geflüchtet. Ne? Zum, und das erste, was er sucht, ist einen anderen Mann Gottes, um Rat zu holen. Und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel und sie blieben in Najot. Es wurde aber dem Saul berichtet, siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Ne? Und als nun die Versammlung der Propheten, als sie nun die Versammlung der Propheten Weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, so dass auch sie Weissagten. Als diese Saul berichtet wurde, da sandte er andere Boten, die Weissagten auch. Da sandte er ein drittes Mal, ne, Boten und auch die Weissagten. Da ging er selbst. nach Rama. Und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Sichru ist, fragte er und sprach, ja, wo ist denn Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, ja, guck mal, siehe, in Najot bei Rama. Und er ging dorthin, nach Najot bei Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Krass, oder? Ich meine, das ist ein Feind Gottes. Gott hat seinen Geist schon von ihm genommen. Er jagt dem Gesalbten hinterher, ne? Weil er so in Zorn und Wut ist und in Stolz und weil er sich selbst verherrlichen will. Ne? Und nicht damit klarkommt, dass Gott gesagt hat, nee, du bist nicht würdig, mein Volk zu leiten. Und er schickt Boten, und die ihn umbringen wollen, den David. Und Gott gibt einfach dem Feind seinen Geist, und die fangen an, für Gott zu reden. Das macht dann dreimal, Gott ist witzig. Ich glaube, ne, dieses, was David hier gerade sagte, wir haben es gelesen, denn du aber, Herr, lachst über sie und spottest über alle Heiden. Es könnte sein, dass es dazu passt, mir würde Sinn machen, ist alles die Zeit, wo der Psalm dreht. Ne? Und ich meine, und dann kommt Saul selber. Ne? Und Saul kann nicht weiter böse sein, so, sondern er muss tun, was Gott will. Eine absolute Demütigung. Und Saul fängt an, den Weg zu seinem Kampf Gottes Worte zu sprechen. Muss sich selber dabei zuhören. Ne? So geht's auch Satan und die Dämonen. So ein der wahre Herr und der wahre Mächtige bestimmt, und alles muss folgen. Nur was er möchte, ist, dass wir freiwillig ihm folgen. Ne? Aber er kann selbst einen Feind als gutes Werkzeug benutzen. Ne? Aber warte, ich lese noch die restlichen zwei Sätze da in Samuel. Dann ging er selbst nach Rama, da, 23. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging bei Sankt weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus, und er weissagte sogar vor Samuel, und er lag ohne Obergewand da jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ich sag mal, ist der Saul jetzt auch unter den Propheten? Ne? Er wird gedemütigt. Er muss seine Rüstung ablegen, sein königliches Gewand, und er sitzt dann nur noch in Unterwäsche, wenn du so willst. Ne? Für einen König bedeutet das Nacktheit, weil einen König darf man eigentlich so nicht sehen. Ja. Deswegen war auch Davids Schwester so erbost und so, als David dann, ne, fast nackt, tanzend und schreiend so kommt, wenn er als Bundeslade reinkommt. Ne? Das geziemt sich nicht vom König. Ist demütigend. Ne? Und hier ist er nur, und da, er fällt um, und er liegt da im Schlaf oder was auch immer. Jedenfalls muss er sich hinlegen, und er liegt da den ganzen Tag und die ganze Nacht, und die Leute laufen dran vorbei. Ich meine, ne, so ein Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Ja, guck mal, das ist doch der König. Da ist ja wohl auch unter den Propheten gegangen. Ja, und dann gehen sie rum, und das sagen alle, ne, und es spricht sich rum, und das ist noch demütigender, weil es ist ja noch nicht mal im Verborgenen passiert, sondern jetzt weiß jeder. Ja. Der König lag nackig da, bei den Propheten, bei den Spinnern. Gott demütigt. Und das beruhigt mich, weil so macht das auch für uns. Also das macht er noch nicht mal unbedingt vielleicht für uns, sondern für das, was er vorhat, durch uns. Für uns ist er schon gesorgt. In seinen Augen sind wir fertig. Wir haben unseren Segen empfangen. Wir kommen nach Hause. Und bis dahin trägt er uns durch. Ne? Wir sind ja nur dafür die anderen, für seinen Plan, für das, was er noch vorhat. So. Und dafür segnet er, und dafür macht er Türen auf und zu. Ne? Für seinen Namen und für sein Reich, damit sein Haus gebaut wird. Und deswegen sagt David hier zurück im Psalm, in Vers 12, töte sie nicht, damit mein Volk es nicht vergisst. Ne? Und manchmal ist es besser, die Probleme nicht wegzubeten, oder die Person, mit der man Probleme hat, sondern einfach zu beten, Herr, kümmere dich drum. Und manchmal macht Gott einfach so krasse Sachen, dass er einfach den Hochmütigen demütigt. Ne? Und er geht weiter, lass sie umherirren, durch deine Macht und stürze sie nieder. Ja. Herr, unser Schild. Und doch bei dem Teil vom Vers musste ich an eine Geschichte denken, wurde ich heute Morgen dran erinnert, an Nebukadnezar. Ja. Ist im, habe ich mir gar nicht oft, doch Daniel steht das, in Daniel 4. Noch da möchte ich ein bisschen was durchlesen, der Rest des Teils geht ganz schnell, aber Daniel 4 und der Nebukadnezar bekommt einen Traum, ganz kurz gesagt, großer Baum bis zum Himmel, schöne Blätter, so ein, ne, die ganze Welt sieht so, oh, guck mal, der Baum, so ein, da kommt ein Engel runter, hackt das Ding ab, aber Gott sagt, die Wurzel lass stehen, aber binden fest, so dass er sich nicht bewegen kann, ne? Und nach 7 Jahren ist er wieder frei. So, keiner kann eine Antwort geben. Daniel, der Prophet, kommt und sagt, ja, ist klar, das bist du und ja, du wirst jetzt abgeschnitten, deine Macht und dein Reich. So, wir sehen uns in 7 Jahren wieder. Ne? Und du wirst tausend wie ein Tier. So, und gesagt, getan, ein Jahr später steht Nebukadnezar auf seinem Palast und der hatte Macht bekommen von Gott. Krasse Macht. Und der hat schon an den Schöpfer geglaubt, an den Gott Israels, bei diese Geschichte mit dem Feuerofen und Daniel und so weiter, ne? Und Malemarelo, ich kann nicht aussprechen, den Typen. So ein, ihr wisst schon, ne? Wo 3 Leute reingehen und 4 sitzen drin und tanzen. So ein, ne? Und auch trotzdem wollte er sich nicht demütigen unter diesem Schöpfer und hat weiter seine Götter angebetet. Und, aber er hat Respekt vor Daniel. Und er sagt, ja, denn du hast den Geist der Götter in dir. Hat so ein, aber es ist noch nicht sein Gott, ne? Und noch nicht ein Gott. So ein, und ein Jahr später steht Nebukadnezar auf dem Balkon, ne, guckt sich so sein Reich an und denkt so, ich bin echt gut. Habe ich echt gut hingekriegt. Bin ein krasser Typ. Respekt. Kann ich mir eine Statue bauen. Ne? So ein, und in dem Moment, als er das denkt und das sagt, wird er irre, ne? So ein, fängt an, sich Sachen auszuziehen, fängt an, rauszugehen in den Wald und Gras zu fressen wie eine Kuh und kriegt längere und längere Haare. Vielleicht lese ich es doch nicht, ich erzähle es einfach nur. Kriegt längere und längere Haare, die so lang sind wie die Flügel vom Adler. So ein, kriegt Krallen, so lang wie, habe ich vergessen. So ein, aber er sitzt halt da und ist total irre, kann nicht mehr reden. Lebt unter den Tieren. 7 Winter, 7 Frühlings, 7 Sommer und 7 Herbst lang. Und frisst von dem, was da ist. Wäscht sich nicht. Stinkt. Ne? Ich muss mir vorstellen, wenn man sich 7 Jahre lang nicht wäscht, ne, und Gott hat es uns nicht gegeben, dass wir uns ablecken wie eine Katze oder mal baden gehen oder so, sondern ich glaube echt, wenn er unsere menschlichen das rausmacht, uns zu einem Tier macht, so dann das muss echt, ne? Eklig sein. Gesundheit. Und nach 7 Jahren genau macht Gott ihm die Augen auf und er gibt ihm seinen Geist zurück. Und das, was er macht, will ich trotzdem vorlesen. Komm, ich mach das jetzt noch. Daniel 4 steht das. Danke. Aber nach Verlauf der Zeit, da hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Finde ich auch sehr interessant. Gerade mit denen, die geistlich irgendwie zerstört sind. Ne? Oder dass Gott fähig ist, einen Verstand zu nehmen und zu geben. Ne? So, dass da Heilung möglich ist. Selbst wenn es medizinisch keine Heilung gibt. So, ne? Von daher lohnt sich auch für sowas und für solche Leute zu beten. Ne? Aber gut, mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Ne? Nicht so wie seine zeitliche Herrschaft als König von Babel, so in der Welt. Gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Ja, wie er will. Und es gibt niemanden, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du da? Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, der König des Himmels, Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ja. Krass, oder? 7 Jahre musste sich beobachten, wie er sich wie ein Tier benimmt. Über nichts mehr Gewalt hat, noch nicht mehr über sich selbst. Und auf einmal macht Gott Schnips. Und das Erste, was er tut, ist, seine Augen zum Himmel zu heben und zu sagen, du bist König und du bist Gott. So ein Wahnsinn. Ja, und manchmal müssen wir, manche Menschen müssen so gedemütigt werden. Gerade die, die sehr herrschend sind, müssen, manchmal kürzt Gott die und nimmt alles weg. Aber dann, um aufzubauen und zu zeigen, wer wirklich herrscht und was wirklich eine gute, Gutes zu leiten und zu führen. Ne? Also lass sie umherirren zurück ins Heim durch deine Macht und stürzt du sie nieder, Herr, unser Schild. Das Wort ihres Mundes ist nichts als Sünde. Sie sollen sich verstricken in ihren Hochmut, wegen des Fluches und wegen der Lüge, die sie aussprechen. Ja, vertilge sie im Zorn. Vertilge sie, damit sie nicht mehr sind, damit man erkennt, dass Gott in Jakob herrscht, bis an die Enden der Erde. Jeden Abend kommen sie wieder, heulen wie die Hunde, laufen in der Stadt umher, sie irren umher nach Fraß. Und wenn sie nicht satt werden, dann bleiben sie über Nacht. Ich will deine Macht besingen. Das ist auch ein schönes Bild, finde ich. Die Gottlosen, die nicht satt werden, die sich selbst immer mehr füttern würden und nie zum Punkt kommen, wo sie sagen, ich bin zufrieden. Das ist so ein Chaos. Die irren umher so in der Dunkelheit. So ein, ne? Sind nur am Fressen und am Suchen, so ein, was sie glücklich macht und was sie satt macht. So ein, und da ist auch dieser Mann Gottes und er ist das genaue Gegenteil, ne, in seiner Situation. So ein, er ist ruhig und satt. Ne? Er hat gegessen. Er sitzt da mit seiner Seele und ist fröhlich und sagt, Gott, ja, ich will deine Macht besingen. Ich sitze jetzt hier in den größten Problemen und ich nehme jetzt meine Gitarre in der Hand. Ich mache ein bisschen Lobpreis. Und jeden Morgen deine Gnade rühmen. Herr, ja, ich möchte dir, das ist Gnade, dass ich von der Zeit, wo ich schlafen gehe, bis zu dem Zeit, wo die Sonne aufgeht und ich wieder wach werde, du mich beschützt hast. In der Zeit, wo ich hilflos bin, wo ich mich nicht wehren kann, wo ich nicht laufen kann und nicht kämpfen kann. In der Zeit, wo ich einfach nur vertrauen muss, da bist du mir gnädig. Und das will ich rühmen und das will ich danken. Finde ich ein tolles Gebet. Zu sagen, Gott, danke, dass in der Zeit, wo ich keinen Einfluss habe, dass du da Einfluss hast und der gut ist. Aber auch am Tag geht's weiter. Und jeden Morgen deine Gnade rühmen, dass du mir eine sichere Burg warst und ein Zufluchtsort am Tag meiner Bedrängnis. Und auch am Tag, wo ich was tun kann, wo ich Einfluss habe, wo ich deutlicher sehe, wo ich kämpfen muss, auch da möchte ich dir danken, weil du bist doch dort mein Zufluchtsort. In dir fühle ich mich da sicher, weil ich weiß, wenn ich dich kämpfen lasse, du kämpfst am besten. So. Gott, ich will dir Lob singen. Meine Stärke. Denn Gott ist meine sichere Burg. Der Gott, der mir Gnade erweist. Ja. Das ist alles Gnade. Das wäre mir jetzt peinlich. So. Alles Gnade. Und mehr ist es nicht. Auch David hat nichts verdient. Aber das ist Gott total egal, ob wir was verdient haben oder nicht. So, weil er möchte uns bei sich haben. Das ist Gnade. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, dieses Geschenk nicht zu ehren, nicht zu heiligen, so, nicht zu Lob singen und nicht dankbar zu sein dafür, was wir sind in Gott und was wir haben in Gott. Weil das ist unsere Stärke und unsere Kraft. Er ist der, der uns durchträgt. So, ja. Er ist der, der uns auf die Zukunft blicken lässt, die nicht mehr fassbar ist oder messbar, zeitlos, ewig. Ja. Und trotzdem können wir lächelnd dahin gucken und sagen, Wenn ich hier sterbe, so, dann fliege ich nach Hause. Dann fliege ich an einen Ort, wo ich hin möchte. Einen Ort, wo ich mich sicher fühle, wo kein Feind mehr ist. Sondern, hey, wir können dankbar sein, wir können singen und wir können loben, weil da jemand ist, der wirklich stark ist. Und von daher, wenn du dich schwach fühlst, dann sei froh, du bist ein gesegneter Mann oder eine gesegnete Frau. Weil du darfst noch mehr Stärke erwarten als der, der sich gerade stark fühlt. Wenn dich arm fühlst, bist du ein gesegneter Mensch, wenn dich geistlich arm fühlst. Das heißt, du kommst viel mehr als jemand, der sich geistlich reich fühlt oder stark fühlt, zu Gott und wirst doch mehr empfangen und benutzt werden. Wenn dich dumm fühlst, bist gesegnet, wenn du dumm bist. Ja. Weil du kommst mit jeder Sache zu Gott und bittest um seine Weisheit und seine Erkenntnis. Ja. Und du wirst viel klüger und weiser handeln und leben, als der, der meint, Durchblick zu haben. Ja, und weise zu sein. Weil du kannst individuell reden. Das kann ein Kluger nicht. Ja. Ein Kluger kann nur aus Erfahrung oder aus der Logik heraus entscheiden. Und ein dummer Mensch, der Weisheit bekommt von Gott so, und der kann einmal sagen, so, das ist dran, und einmal sagen, in der gleichen Situation, das ist dran. Individuell. Weil er nicht von sich aus redet, sondern von Gott. Sondern also, lass dich nicht auf deinen Verstand. So, das machen nur die Narren, die Töre. Ne? So, lass uns beten. Herr, du bist unsere Burg und ja, wir müssen uns nicht fürchten. Auch nicht vor der dunkelsten Dunkelheit, vor dem stärksten Feind, weil du bist da mitten unter uns und wir wissen, wo wir unsere Ruhe herkriegen. Ja. Ja, du kannst es machen. Aus unseren Feinden kannst du Freunde machen, so wie Nebukadnezar, der sich bekehrt hat dann und dich angebetet hat als Schöpfer, als alleinigen Gott und Herrscher. Ja. Du kannst aber auch machen, dass ja, dass ein Feind einfach gedreht wird, und einfach am Handeln und am Denken gezwungen wird und einfach trotzdem deinen Willen tut. Ja, so wie Saul oder wie William, der es nicht hinbekommen hat zu fluchen. Ja, wir brauchen überhaupt keine Angst haben vor dem, wozu Menschen oder dunkle Mächte fähig sind, weil im Endeffekt sicher sind wir bei dir. Da kann kommen und wer will und was will, ja. Du hast eine Lösung. Dafür danke ich dir. Ja, und auch, dass du ein Gott bist, der Verstand geben kann. Und also bitte erhöre unser Gebet und wir bitten um deine Weisheit und deine Erkenntnis, weil das ist es, was uns sicher macht und was uns nach Hause bringt. Rede du durch uns in deiner Kraft. Ja. Amen.